Liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich willkommen. Irgendwie wirkt Neujahr wie Monate her. Da ist, glaube ich, gerade mal zwei Wochen, glaube ich, ja, das ist her. Dieses neue Jahr tut alles, um uns schon wieder gefangen zu nehmen. Das Hamsterrad lockt jeden Tag aufs Neue. Unser Textwort heute ist eigentlich aus dem Osterkreis. Wir befinden uns in der Zeit, in der Jesus Christus den Tod am Kreuz gestorben ist und die Auferstehung noch nicht passiert ist. Und sich in zwei auf den Weg machen und aus was für Gründen auch immer die Gemeinschaft derer, mit denen sie zumindest die letzten Tage, vielleicht sogar die letzten Jahre verbracht haben, verlassen und sich auf den möglicherweise Heimweg machen. Auf jeden Fall haben sie Jerusalem verlassen. Während sie also auf dem Weg nach Hause sind, unterhalten sich untereinander. Sie sind zu zweit und wahrscheinlich geht es ihnen genauso wie den anderen, mit denen sie das erlebt haben, dass sie versuchen, sich zu arrangieren mit den Erwartungen, die sie selbst hatten und mit dem Erlebten. Wie bringt man das zusammen? Da ist einer, der hat so mächtige Zeichen und Wunder getan und der lässt sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen und alles scheint verloren. Und wie sie versuchen, von Mensch zu Mensch die Sachen sich zu erklären, tritt der auferstandene Jesus Christus zu ihnen und begleitet sie. Und er fragt sie, über was sie sich unterhalten. Und sie reagieren dann, na, weißt du denn nicht, wir kommen doch gerade aus Jerusalem, dann bist du der Einzige, der es nicht gehört hat. So sagen sie zu ihm. Und in einer Klarheit, die unserem Herrn so eigen ist, sagt er zu ihnen, oh ihr Toren zu trägen Herzens, also im Wesentlichen sagt er, habt ihr es denn noch nicht begriffen? Und er beginnt ihnen, das Alte Testament auszulegen. Er zeigt ihnen all die Stellen, aus denen man hätte erkennen können, dass das, was passiert ist, von Beginn an der Plan Gottes gewesen ist. Und dass es gut und richtig war, dass er ans Kreuz ging und dort sein Leben gab. Und er spricht mit ihnen und sie begreifen Stück für Stück das Warum des Kreuzestods. Vielleicht erst schemenhaft, vielleicht beginnt es als ein Gefühl, dass es vielleicht dass da was dran ist von dem, was dieser Fremde ihnen sagt. Wir erinnern uns dran, dass hier in der Schrift steht, ihre Augen wurden gehalten. Sie wussten also nicht, mit wem sie da unterwegs sind. Und als sie ankommen, wo sie hin wollten, Jesus Christus wäre weitergegangen. Aber sie laden ihn ein. Und da beginnt unser Textwort. Wir können das nicht verstehen ohne den Anfang. Wenn jeder, der hier vorne steht, sich mit so einem Textwort beschäftigt, muss er zwei Fragen beantworten. Was haben die Verse für die bedeutet, an die sie gerichtet waren? Also an die Urchristengemeinde, das Evangelium des Lukas ist aufgeschrieben worden für die ganz junge Kirche. Wenn wir das beantwortet haben, dann muss die nächste Frage kommen. Und was heißt es für uns heute? Und für uns heute, das ist immer wieder erstaunlich in der Schrift, dass sie sich dem Altern so konsequent verweigert. Die Schrift mag eine Sprache benutzen, die manchmal eckig ist, die uns in ihren Bräuchen, die sie manchmal schildert, etwas fremd ist. Aber wenn wir an diesen Dingen vorbeischauen, dann sehen wir, dass die Schrift brandaktuell ist. Und das Textwort heute richtet sich an alle, die dabei sind, zu wandern. Ich rede nicht von dem Sehnsuchtsziel Alpenurlaub oder mal im Wald wandern gehen. Ich rede von diesem vom Weg abkommen und wandern. Das passiert gern mal unbemerkt. Das kann auch ganz bewusst passieren, weil wir Dinge erlebt haben, die uns traurig machen, die uns von Gott trennen möchten, weil wir sie nicht verstehen können, weil wir nicht begreifen können, warum uns das passiert. Und dann geraten wir in diese Situation, in die diese beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus geraten sind. Wir befinden uns in diesem, ich will nicht sagen Niemandsland, aber wir befinden uns in dieser für uns manchmal unerträglichen Zeit zwischen Verheißung und Erfüllung. Verheißung und Erfüllung. Ihnen ist ja verheißen worden, wer Jesus Christus ist, dass er der Messias ist. Sie haben es noch nicht erlebt. Und wer kennt nicht dieses Gefühl, dass für einen gebetet wird, vielleicht sogar, wenn man es hört, und all die Not, die man fühlt, in diesem Gebet steckt, und auch die Bitte, dass einem geholfen wird. Wer hat nicht schon einen Segen empfangen, in dem alles adressiert wurde, was uns umgetrieben hat? Und dann beginnt diese Zeit, die für diese Jünger begonnen hat, die Zeit des Wartens auf diese Erfüllung. Und manchmal erwischen wir uns dabei, dass wir uns vom Herrn entfernen. Das ist total menschlich. Weil wir erwarten, dass diese Zusage sich nicht in allzu ferner Zukunft und so wie wir es gerne hätten erfüllt. Wir wissen, dass die Erwartung derer, die mit Jesus Christus unterwegs waren, die war, dass er die Römer aus dem Land schmeißt, dass der Staat Israel wieder vereint wird und als unangreifbare, souveräne Macht auf diesem Planeten sich etabliert. Wenn Jesus Christus ihnen gesagt hat, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, dann haben sie es gehört, aber nicht verstanden. Und so versuchen diese beiden Jünger, auch etwas zutiefst Menschliches zu machen. Sie versuchen, das Erlebte sich menschlich zu erklären. Sie unterhalten sich miteinander von Mensch zu Mensch und versuchen zu ergründen, wie denn das Erwartete zum Erlebten passen könnte. War das jetzt alles Unfug, dass wir dem gefolgt sind? Was bleibt wohl übrig aus dem Wirken des Herrn? Kann man vielleicht noch was retten von dem, was er gesagt hat? Er war ja ein beeindruckender Lehrer. Kann man das vielleicht nach irgendeiner Form in seinem Leben irgendwie nutzbar machen? Vielleicht waren das die Art von Gesprächen, die sie bei ihm geführt haben. Und ich glaube, dass das, was die beiden Jünger erlebt haben, auch für uns heute gilt. Wenn wir in so einer Situation uns wiederfinden, ob wir es merken oder nicht merken, dann kommt der Herr und beginnt in uns dieses Feuer wieder zu entfachen. Wer die Textstelle nochmal lesen will zu Hause, der wird dann sehen, dass er sie fragt. Also er fragt sie aus, was ist denn passiert? Und er hört sich erstmal ihre menschliche Einordnung an. Also was haben diese beiden Menschen erlebt? Sag doch mal, was ist denn da passiert? Und dann kommt er eben mit dieser klaren Kante, oh, dieses Augenrollen, man kann es zwischen den Zeilen förmlich hören. Habt ihr es denn nicht begriffen? Und er beginnt ihnen zu zeigen in der Schrift, warum es so sein musste. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil der beste Lehrer der Welt erklärt ihnen die Schrift. Da haben sie natürlich einen gewissen Vorteil. Aber nichtsdestotrotz scheint in ihnen beiden, es wird hier nicht groß beschrieben, aber wir sehen, als sie ankommen, und das Gefühl kennen wir vielleicht, wenn wir unterhalten uns angeregt irgendwie und dann kommen wir an so einem Punkt an, wo sich die Wege eigentlich trennen würden und wir möchten aber noch nicht, dass das endet. Und so laden sie ihn ein, um mit ihnen sozusagen den Abend und die Nacht zu verbringen. Ich glaube ganz fest daran, dass Jesus Christus, daran müssen wir gar nicht glauben, fällt mir gerade ein, das wissen wir aus den Parabeln, wo er zum Beispiel sagt, würdet ihr nicht auch die 99 Schafe, die nicht verloren sind, zurücklassen und dem einen nachgehen, was verloren gegangen ist? Das war eins aus diesen Sabbat-Gleichnissen. Wir wissen also, dass unser Herr uns, wenn wir uns entfernen, weil wir von der Welt gefangen sind, weil wir niedergeschlagen sind oder weil wir einfach nur irregeleitet sind, er kommt uns hinterher. Das klang jetzt wie eine Drohung. Er geht uns nach, um uns wieder zu finden. Und die Frage, wird er sich in unserer Buchstabensuppe offenbaren? Nein, wird er nicht. Er wird sich im Wort Gottes offenbaren. Das hat ja einen Grund, warum er ihnen das Alte Testament ausgelegt hat. Weil wir hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln alles finden, was wir brauchen für unser Leben. Wenn wir uns fragen, wieso, weshalb, warum eigentlich, finden wir hier die Antwort. Die Antworten sind gerne mal gut versteckt, tief vergraben. Ich sprach ja schon davon, dass uns manches, was wir lesen, sehr fremd ist. Aber sie stecken da drin. Dessen bin ich mir sicher. Wir müssen aufmerksam lesen, weil es ist nicht Jesus Christus, der sagt, ich komme mit euch zum Abendbrot. Es sind die beiden Männer, die sagen, bleib bei uns. Und das sagen die nicht so, wenn du gerade nichts Besseres vorhast. Es ist quasi eine Stufe vor dem, was kleine Kinder gerne machen. Es ist eine Stufe vor dem, sich um die Beine legen und sagen, du bleibst jetzt hier. So dringend meinen die das. Dann lesen wir im Folgenden, dass das Abendbrot beginnt und Jesus Christus eine gewisse Rolle einnimmt an diesem Tisch. Wir müssen dazu wissen, das ist wieder beim Thema vielleicht etwas, was uns fremd ist. In dieser Kultur begann das Abendbrot, wenn das Oberhaupt des Hauses das Brot genommen hat, gebrochen hat, gedankt hat. Ich weiß, das liest sich wie ein Abendmahl oder wie der Beginn des Abendmahls hier. Das ist kein Abendmahl. Das ist der völlig normale Ritus des, ich sage jetzt mal, jüdischen Abendessens. Warum erkläre ich das so? Weil Jesus Christus hier in einer Rolle auftritt, die ihm gar nicht zusteht. Der ist nicht der Herr des Hauses. Aber die beiden Jünger haben begriffen, nochmal zur Erinnerung, die wissen immer noch nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Das ist nicht, dass die ein bisschen auf den Kopf gefallen sind. Deren Augen werden gehalten. Der Herr wollte nicht erkannt werden. Und durch dieses, ich vermute mal, etwas längere Gespräch auf der Straße, dieses Tauziehen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie bei allem, was Jesus gesagt hat, ach ja, jetzt stimmt, habe ich verstanden. Die werden diskutiert haben, die werden gerungen haben. Die werden gesagt haben, na, wenn du das, was steht denn da hinten? Kann denn das überhaupt sein, was du uns erzählst? Und er hat auf alle ihre Einwände Antworten gehabt. Und jetzt sitzt er also mit ihnen am Abendbrotstisch und ihm wird die Rolle des Herrn des Hauses zugeschoben. Vielleicht hat er sie sich genommen. Ich glaube, sie wurde ihm gegeben. Und dann erkennen sie ihn. In diesem Moment wird ihnen Erkenntnis geschenkt. Vielleicht war es die Art, wie er zum Vater gebeten hat, dieses vertraute Gebet, das nur Jesus Christus wahrscheinlich sprechen konnte. Vielleicht war es die Art, wie er das Brot gebrochen hat oder alles zusammen, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, in diesem Moment überkommt sie Erkenntnis am Tisch des Herrn. Das soll für uns zum einen Hoffnung sein, dass wir verstehen, wo wir Erkenntnis bekommen. Und es ist auch ein Stück Hinweis, wo wir sie nicht bekommen. Als sich zwei Menschen über das Erlebte unterhalten haben, die konnten wahrscheinlich sich keinen Reim drauf machen, was ihnen gerade passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns schon mal erlebt haben, dass wir in unserem Leben einen Tag hatten, wo uns Dinge widerfahren sind, die wir nicht begreifen konnten, die wir nicht harmonisieren konnten mit unserem bisherigen Erleben, aus deren Ergebnissen wir nicht schlau geworden sind, weil wir auch nicht nach vorne, uns war nicht klar, wie wir mit dem weiter nach vorne gehen. Und die beiden Jünger sollen uns Beispiel dafür sein, dass wir am Tisch des Herrn Antworten bekommen. Dort bekommen wir die Erkenntnis, das Rüstzeug, um in solchen Situationen weiterzugehen. Wir bekommen diese Antworten nicht am Tisch der Welt. Wir können uns mit anderen Menschen darüber austauschen und hoffen, dass wir Antworten kriegen. Aber wir als Christen sollten das mit dem Geist Gottes tun. Dann wird zwischen uns der Tisch des Herrn entstehen. Wenn wir aber versuchen, das mit der Weisheit dieser Welt zu begreifen, einzuordnen, die nächsten Schritte uns zu überlegen, dann ist das ein bisschen wie Würfeln. Das kann funktionieren, muss aber nicht, tut's meistens auch nicht. Die beiden Männer erkennen also den Herrn und vermutlich in dem Moment 2 Millionen Fragen im Kopf. Und er verschwand vor ihnen. Nichts mit Fragen. Und dann schauen sie zurück und dann sagen sie was Bemerkenswertes. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns? Ich stelle mir das so vor, als das Gespräch dieser Trilog, hätte ich fast gesagt, also dieses Gespräch unter diesen drei Leuten begonnen hat und so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Man hat die ersten Äußerungen, wird man so, naja, war jetzt ein Schuss im Dunkeln, da ist zufällig getroffen. Und dann merkte man, da ist was hinter, da ist Substanz drin. Und dann hat sich wahrscheinlich auch die Natur der Nachfragen, die Art der Nachfragen von testen, ob der wohl recht hat, hin zu, jetzt will ich es wissen. Wie ist denn das zu verstehen? Wie ist denn das zu verstehen? Und das meinen die beiden. Und als das so begonnen hat, da haben die wahrscheinlich Jesus Christus gesehen und ihren Weggefährten und haben wahrscheinlich in dem anderen ihr eigenes Herz gespiegelt gesehen. Ich sag mal, das Glitzern in den Augen, dieses kaum abwarten können, was als nächstes aus dem Mund des Herrn kommt. Diese göttliche Gier nach dem Wort Gottes. Gier ist sonst ja nichts Gutes. Aber so wie wer schon mal versucht hat, unter Wasser möglichst lange die Luft anzuhalten, wird auftauchen und da kann sich Himmel und Hölle bewegen. Dieser Drang in uns, Luft zu atmen, tief Luft zu holen, ist durch nichts aufzuhalten. Und so, wie wir in dieser Situation nach Luft gieren, sollten wir nach dem Wort des Herrn gieren. Mal ganz praktisch gesprochen. Wer den Gottesdienst liebt, weil er hier seine Woche planen kann, oder weil er endlich mal Ruhe vor seinen Nachbarn hat, oder weil er sein Schlafdefizit ausmerzen möchte. Ich übertreibe. Ich muss jetzt mal ein bisschen über die Gemeinde hinweg gucken, dass sich keiner angeschaut fühlt und nach dem Motto, ich. Was ich meine ist, brennt das in uns? Das gilt für euch, wie es für mich gilt, als der hier steht. Kommen die sich hierher bewegen und sich unter diese Predigt setzen? Lest ihr euch sowas durch und seid gierig danach zu verstehen, was das für euer Leben bedeutet? Die hierher kommen und sich hierhinter stellen, brennen wir darauf, euch das mitzugeben? Brennen wir im Vorfeld darauf, weil wir sagen, das Textwort will nicht so richtig mit, so wie ich will. Das ziert sich noch so ein bisschen, um seine Geheimnisse preiszugeben. Aber ich gebe nicht auf. Wenn wir uns irgendwo dazwischen wiederfinden, dann wandern wir vielleicht gerade. Dann sind wir vielleicht gerade auf dieser Straße nach Emmaus und der Herr ist eben noch nicht an unsere Seite getreten. Wir sind ihm vielleicht immer noch dabei, unsere Probleme mit menschlichen Augen zu betrachten, unser Leben mit menschlichen Augen zu betrachten. Es sind ja nicht immer nur die schlechten Dinge in unserem Leben, bei denen wir Gott brauchen. Das ist ja auch der Umgang mit den guten Dingen. Manchmal, das beste Beispiel ist immer Essen, manche Dinge sind gut und notwendig. Im richtigen Maß. Sagt jedenfalls meine Hose, die immer enger wird. Sagt zumindest die Hose. Spaß beiseite. Die Welt bietet uns heute so viel wirklich gute Dinge an. Wenn diese guten Dinge aber die beste Sache der Welt, das Wort Gottes, verdrängen, dann ist dieses gute Ding schlecht für uns. Und auch dafür brauchen wir Gottes Wort. Und die Frage ist, suchen wir aktiv danach? Brennen wir darauf, zu begreifen, wie wir unser Leben zu sortieren haben, damit die beste Sache der Welt in unserem Leben den größten Platz hat. Dass Jesus Christus an unserem Tisch des Herrn, am Kopf des Tisches sitzt und unser Brot bricht. Das ist doch die Frage. Das ist die Erkenntnis, die die Jünger hatten. Jetzt machen sich die beiden, jetzt verschwindet Jesus Christus vor ihnen. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich einen Herzschlag überspringen. Jetzt hätten die ja das ein bisschen horten können. Sie hätten sich ja jetzt hinsetzen können und sagen können, oh, ist das toll. Hätten sich die ganze Nacht unterhalten können. Was ist ihr erster Impuls? Sie werfen mal einen göttlichen Blick zurück. Sie wissen ja, wen sie zurückgelassen haben. Wie verzweifelt ihre Gemeinde, wenn ich sie so nennen darf, ihre Gemeinschaft, wie verzweifelt die alle waren. Der erste Impuls, den die haben, ist, wir gehen zurück. Und zwar sofort. Wisst ihr noch, was sie Jesus Christus gesagt haben, warum er bei ihnen einkehren soll? Weil es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das spielt aber mal gar keine Rolle mehr. Was? Ich weiß gar nicht, wie weit das von Jerusalem nach Emmaus sind. Mir ist so wie 10, 12 Kilometer. Könnt ihr euch vorstellen, wie die zurückgelaufen sind? Kennt ihr das, wenn ihr zu einem Ziel so dringend wollt, dass ihr immer schneller werdet? Dass die Beine kurz davor sind, ins Laufen, also ins Rennen zu verfallen? der Atem immer kürzer wird, man feststellt, oh, sind noch ein paar Kilometer vor mir, ich muss mich mal ein bisschen zügeln. So stelle ich mir das vor. Was die auch gesprochen haben werden miteinander auf diesem Weg zurück. Ist nur ein kleines Detail, aber dann tun sie mir total leid, weil dann kommen sie zurück zu den Elfen und dem, ich sag mal, dem inneren Kreis. Und wahrscheinlich haben sie sich auf dem Weg zurück überlegt, okay, wie sagen wir es ihnen? Machen wir die lange Version, fangen also leicht an und dann mit dem riesen Knall sagen wir es ihnen oder platzen wir mit der Tür ins Haus? Wer darf hier was sagen von uns beiden? Dann kommen sie zu ihren Brüdern und Schwestern. Das Erste, was ihnen gesagt wird, ist, der Herr ist auferstanden. Manchmal ist es so. Aber auch hier steckt was drin, was uns Weisung sein sollte. Gemeinschaft suchen. Hierher kommen nicht nur, weil es hier das Wort Gottes gibt, sondern weil es hier Gemeinschaft gibt. Wir kennen alle die Probleme, die Gemeinschaft so mit sich bringt. Wir wissen um das zutiefst Menschliche, das manchmal verletzt, das uns manchmal trennt. Und ich breche jetzt nicht gerade dafür eine Lanze, dass Gemeinschaft immer automatisch funktioniert, weil wir uns als Kinder Gottes zusammenfinden. Weil wir alle Erfahrungen haben, die dem widersprechen. Wir wissen es besser. Aber wir sollen ja nicht Gemeinschaft üben und pflegen, weil wir einander vertrauen, dass wir uns nicht verletzen, sondern weil wir Gott vertrauen. Weil wir Gott vertrauen, dass er all diese Dinge eben zum Besten nutzt für uns, um uns zu formen. Jeden Einzelnen, aber auch die ganze Gemeinschaft. Und jede Unstimmigkeit, jeden Konflikt, jedes Murren in der Gemeinde, das wir gemeinschaftlich bewältigen, ist wie dieses Feuer, von dem Petrus spricht, wenn er sagt, ihr sollt geläutert werden wie das Gold, geschmolzen, das Unreine treibt nach oben, wird abgeschöpft. Und das ist es, was damit gemeint ist. Festzuhalten, natürlich auch wegen dem anderen, aber in erster Linie wegen Gott, weil uns Gott zugesagt hat, dass diese Familie Gottes sich eben auch in dieser Welt spiegeln soll, weil wir einander brauchen. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Vielleicht seid ihr schon mal gewandert, weggewandert vom Herrn. Vielleicht ist das ein Zustand in eurem Leben, der jetzt gerade stattfindet. Habt ihr vielleicht noch nicht geteilt mit irgendjemandem, weil ihr nicht wisst, wie ihr es in Worte fassen sollt. Vielleicht findet ihr euch in einem Monat in dieser Situation wieder. Dann sollten wir wissen, dass der Herr uns sucht. Der Herr sucht uns. Und er spricht mit uns. Das ist, was der Herr für uns tut. Dann ist es an uns, ihn einzuladen, unsere Tür zu öffnen und zu sagen, Herr, komm in mein Haus. Setze dich an den Kopf meines Tisches. Sei du derjenige, mit dem alles beginnt und mit dem alles endet. Und dann werden wir an diesem Tisch des Herrn erkennen. Wir werden begreifen, warum manche Dinge eben nicht nur für die Welt reserviert sind. Schwere Zeiten, Krankheiten, Streit, das kennen wir alles. Aber diese Erkenntnis, dass obwohl wir davon nicht ausgenommen sind, diese Dinge für uns einen Zweck erfüllen, diese Dinge notwendig sind für uns, notwendig sind für andere vielleicht. Und obwohl sie uns manchmal sinnlos erscheinen, sehr wohl ihren Zweck erfüllen. Diese Erkenntnis muss regelmäßig wieder aufgefrischt werden, weil die so schwer für uns ist. Das ist wie ein fliehender Gedanke. Wenn bei mir im Leben immer zu viel Stress ist, erwische ich mich manchmal in irgendeinem Raum meines Hauses. Natürlich weiß ich, wie ich hingekommen bin. Das Warum ist mir nur entfleucht. Was wollte ich hier eigentlich? Manchmal gibt es so Kombinationen, dann stehe ich mit der Wäsche vom Vortag in der Küche. Ja. Und das passiert in unserem Leben auch. Wir tauchen manchmal oder wir kommen manchmal an Stellen raus, wo wir nicht genau wissen, wie sind wir hier eigentlich gelandet. Ich hatte nicht vor, hierher zu kommen. Und um zu begreifen, warum wir dort sind und was wir dort tun sollen, brauchen wir diese göttliche Erkenntnis. Und die gibt es nur bei unserem Herrn Jesus Christus. Die gibt es eben nicht in den Lebensratgebern dieser Welt, die sicherlich ein Stück Wahrheit auch enthalten, die uns aber nur so weit tragen können. Die gibt es eben nicht in den Selbsthilfemechanismen, die uns diese Welt so anbietet. Wir können unser Leben nur begreifen, wenn wir sie mit der göttlichen Brille betrachten. Weil dann wissen wir, dass uns manche harte Zeit ebenso wie manche glückselige Zeit ereilen wird. Und alles dann, wenn Gott soweit ist und nicht, wenn wir soweit sind. Und das, wir kommen immer wieder daran vorbei, ist einer der Schlüssel zu diesem ominösen Frieden, von dem immer die Rede ist in der Schrift. Das Wort Gottes wird uns finden, dann ist es an uns einzuladen und dann gibt es Erkenntnis. Und das alles sollte eingebettet sein in Gemeinschaft. Möge der Herr Jesus Christus in jedem eurer Leben oder unser Leben am Kopf des Tisches Platz nehmen und uns das Brot brechen. Amen.
Amen.